Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama.
Hallo Bettina.
Hallo Andi.
Heute ist der 13. September 2022 und gestern haben Gerüchte im Internet die Runde gemacht. Und zwar soll heute eine neue Nintendo-Pressekonferenz kommen im Internet.
Ich dachte, das kommt was ganz anderes, okay.
Ja, war natürlich nur ein Scherz. Es ist derzeit die Rede davon, dass Japan sehr bald wohl wieder seine Grenzen öffnen wird. Fast wie normal, sag ich mal. Das sind nicht einfach nur Gerüchte, sondern ja, es gibt Grund, das auch zu glauben und davon auszugehen, dass das bald passiert. Was für uns natürlich ganz toll ist. Auch wenn wir uns jetzt natürlich schon so dran gewöhnt haben.
Nein, du musst wieder arbeiten.
Auch wenn es vielleicht noch etwas früh ist, um die Sektkorken knallen zu lassen, kann man schon mal ein bisschen in Vorfreude schwelgen.
Sich einfach mal vorfreuen.
Schon hast du dich schon vorgefreut?
Pläne schmieden.
Ich brauche mich nicht mehr zu freuen, ich habe mich schon vorgefreut.
Das ist jetzt gar kein Spaß. Ah ja, ich habe mich vorgefreut, jetzt ist es schon wieder vorbei.
Ja, das ist wahrscheinlich.
Ja, so also, geht es mir schon manchmal.
Ja, ja. Also wer dann mit mir irgendwann mal unterwegs ist und sich wundert, dann kennt er die Antwort.
Ja.
Genau, was sind denn so die Sachen, die man unbedingt machen muss, vielleicht als allererstes oder halt, ja, die auf jeden Fall auf der To-Do-List stehen?
Bei mir ist es jetzt so, dass es jetzt schon wieder so lange her ist. Also so richtig kann ich es irgendwie gar nicht glauben, dass es jetzt wirklich dann irgendwann wieder möglich sein wird. Und dass auch ich vielleicht dann irgendwann mal wieder japanischen Boden betreten werde. Wie du schon meintest, es ist so ein bisschen zu früh, die Sektkorken knallen zu lassen. Man hat ja auch immer noch so, naja, wer weiß, wie der Winter wird. Am Ende werden dann wieder, Moment, alles wieder einen Gang zurück. Also fällt mir gerade noch so ein bisschen schwer, mich da so ganz der Vorfreude hinzugeben. Mhm. Aber was ich vorhin zu dir meinte ist, Andi, du musst einen leeren Koffer mitnehmen, da lege ich dir nur eine Einkaufsliste rein. Und dann kommt der bitte gefüllt wieder zurück. Ja.
Stimmt, was kommt da rein in den Koffer zum Beispiel?
Also ganz akut, super dringend. Also ich glaube, vielleicht ist das der wahre Grund, warum sie jetzt eingesehen haben, dass sie die Leute wieder reinlassen müssen. Mhm. Ich trete ja immer meinen Bambus.
Ja.
Also eigentlich deinen Bambus. Es ist ein halbes Bambusrohr, wir haben glaube ich schon mal drüber gesprochen und da stellt man sich einfach so drauf. Ich habe mich lange Zeit dafür belächelt, bis ich selber mal richtig konsequent ausprobiert habe und es ist einfach herrlich, ein neues Fußgefühl. Ich kann nicht mehr ohne den Bambus, ich habe ihn sogar in Urlaub mitgenommen, aber da ist er mir leider ein paar Mal auf dem Fliesenboden runtergefallen und dann bin ich einmal drauf gestiegen und es war so, wie wenn man zum Hotelfrühstück in die Lobby mit dem Fahrstuhl fahren will. Sie sind so schwer. Das Ding ist gebrochen. Man kann es noch benutzen, es ist nicht komplett in zwei, aber es gibt halt so nach und der Massageeffekt ist sehr abgedämpft, sage ich mal. Und deswegen wäre Nummer eins auf der Einkaufsliste auf jeden Fall, dass du mir bitte so einen neuen Bambus mitbringst.
Ja, bitte. Dieses halbe Bambusrohr, das kenne ich ja aus meiner Kindheit, das hatte mein Vater schon immer abends, wenn er dann von der Maloche zurückgekommen ist. Und dann stand er dann da mit den Händen an der Stuhllehne und auf diesem Ding die ganze Zeit dabei Fernsehen gucken, später Fußball machen. Und mir ist auch schon mal so ein Ding kaputt gegangen. Das war, glaube ich, aber einfach nur, weil es schlechtes Material war. Also es war noch relativ neu und war auch jetzt nicht hingefallen oder so. Aber ich weiß genau, dass dieses Gefühl, was du beschreibst, wenn man so drauf tritt und macht plötzlich so. Und du siehst es nicht so, das ist jetzt nicht, als wäre es in zwei gebrochen, aber halt eben.
Man spürt es halt, dass es jetzt so eine Sohlenbruchstelle eingefügt wurde oder so.
Genau, ich hatte sogar einmal so einen, der hatte noch zusätzlich so Bobbel.
Ja, den hat dein Papa auch, habe ich gesehen. Aber ich kann dem ja nicht jetzt einfach sein.
Nee. So lange müssen wir noch durchhalten. Also das Fußding kaufen, was ich...
Fußbambus
kaufen. Was ich auf jeden Fall kaufen will, Soßen. Aber das kann ich erst, wenn ich nach Okinawa komme, so spezielle zum Kochen.
Ach stimmt, da hatten wir ja dann immer diese Spezialsoßen. Also, was waren das nochmal?
Also klare Soßen, also nicht als Dip, sondern so
für Brühe quasi.
Für Brühe oder für Gemüse, wenn man Gemüse anbrät. Ja, das sind so Sojasoßenmischungen mit Fischflocken und dann so plus X.
Ja, aber die haben wir eine Zeit lang echt ständig
gegessen.
Benutzt. Ja. Unsere Tochter auch gern gegessen, ne?
Ja, ich meine, wir haben jetzt angefangen viel zu bestellen, japanische Lebensmittel, ne, so dass wir da. Aber eine Sache gibt's nicht, und zwar ist das Vapor. Das ist so eine Art Suppenpaste, sehr würzig.
Der besteht, glaube ich, in erster Linie aus Fett, oder?
Schweinefett und Salz und so. Ja, wahrscheinlich schon.
Ja, aber das, ja, das gibt's tatsächlich nirgends, ne? Oder, ja. Oder nur so absurd teuer, wo man sich so denkt, ja, nee, also, sorry, das, so gut schmeckt's dann doch nicht.
Ja, gut, im Internet kriegst du wahrscheinlich alles.
Naja, ich hatte mal gegoogelt, halt, aber es war einfach Quatsch.
Ja, ja. Nicht im Laden unseres Vertrauens. Also, ich will auf jeden Fall neue Handtücher und neue Wandbilder, diese dünnen auf Stoff gedruckt, die wir dann immer saisonal aufhängen können, weil das sind dann langsam durch, ne? Man sieht immer die gleichen und wir hängen die halt eben immer nach Jahreszeit, hängen wir die um. Und da haben wir zum Beispiel für den Winter nur eine relativ kleine Auswahl.
Mhm. Und man muss auch vom Format her gucken. Wir haben nämlich viele vertikale Tücher, aber wir bräuchten manchmal ein paar mehr, die so horizontal sind. Es ist uns schon so ein Anliegen, dass wir das auch so ein bisschen nach Jahreszeit umdekorieren.
Genau, da muss man auf jeden Fall mal neu ran. Ne?
Mhm, stimmt. Also der Bambus war mir sehr wichtig, aber jetzt denke ich mir so, ach, eigentlich habe ich doch alles, was ich brauche.
Oder man...
nachhaltig unterwegs. Ist tatsächlich so, aber ich wette, mir wird dann ganz viel einfallen. Wahrscheinlich auch so irgendwie so Gedöns für unsere Tochter oder so.
Ja, was ich eben meinte, wir haben jetzt ja eben dann angefangen, viel zu bestellen.
Mm.
Deswegen wird es dann wahrscheinlich eher so sein, dass man so Fundstücke mitnimmt und sich denkt, ah, das geht ja, irgendwie nur hier. So.
Genau, mal wieder was Neues ausprobieren.
Mm. Wo ich mich gerne ein wenig vertiefen möchte, ist so Tortenessen.
Darin möchte ich mich vertiefen.
Ja, Fertigessen, was man halt dann auch mal eben vom Campingkocher oder so machen kann, ausprobieren und Dosen essen. Das war ja, da habe ich gerade angefangen, mich damit zu beschäftigen, bevor es dann vorbei war.
Dinge aus der Dose.
Dinge aus der Dose, ja.
Ja, wir hatten eben...
Klingt auch wie ein Podcast-Titel von uns,
Dinge
oder?
Dinge aus der Dose, ja.
Also, das könnte echt eine Folge sein.
Wir hatten eben Kimchi aus der Dose zum Mittagessen, also beziehungsweise ich, du hattest das gestern Abend, hast mir netterweise einen Rest übrig gelassen. Das kann man bei uns tatsächlich im Supermarkt kaufen, also im ganz normalen Supermarkt. Und das schmeckt erstaunlich gut.
In Asakusa gibt es einen Laden oder zwei Läden, die nennt sich Tiger Gyoza. Und da gibt es einen großen Laden, so in zwei Stockwerken, der eher wie so eine Art chinesisches Restaurant wirkt vom Ambiente. Und einen kleinen Laden, so ein Thekenladen halt, mit Theke und der Küche dahinter und man sitzt dann da. Und da gehe ich immer gerne hin und esse die Spezialität des Hauses Banana Gyoza, heißen die.
Banana. Was? Mit Bananen?
Genau. Und da steht draußen dann auch dran, hier sind keine Bananen drin, weil der Name das natürlich suggerieren könnte. Und das sind Gyoza. Gyoza kennen wahrscheinlich viele, so Teigtaschen, so ein bisschen wie Maultaschen von der Art. Ich sag mal halbmondförmig. Und diese Banana Gyoza sind eben viel größer als normale Gyoza.
Aber was ich mich da mal frage bei der Form, ist das diese ein einzelnes Gyoza, weil die sind ja, wie du meintest, sind ja größer als normale. Oder ist das, weil die ja, wenn man die serviert bekommt, kleben die ja quasi wie so zusammen, weil die ja so eine Kruste unten haben sollen. Also die werden ja von unten vielleicht kross angebraten, von oben nur gedämpft und dann werden sie so auf den Teller gekippt, dass dieser knusprige Teil oben ist. Mhm. Und dann kleben die ja wie so zusammen. Ja, ist das die Banane oder ist jedes für sich eine Banane?
Nee, jedes für sich.
Okay.
Ja. Könnte höchstens sagen, dass es vielleicht ausschaut wie so eine Staude oder so, aber nee, das ist schon einfach die Form, weil es auch schon so von der Größe fast wie so kleine Kochbananen.
Mhm.
Die sind umstritten bei Gyoza-Kennern, sage ich mal, weil die eben so ein bisschen anders schmecken als unsere normalen. Ich glaube sogar, dass da fast kein Knoblauch drin ist. Also die sind so ein bisschen milder im Geschmack und dieser Teig ist viel intensiver. Also man schmeckt so richtig, dass das eingerollt ist in Teig. Und das ist aber so ein bisschen was anderes als eine normale Gyoza, aber esse ich immer gern. Da kann man dann noch so einen Teller mit so gebratenem Gemüse bestellen und ein Bier oder so. Recht teuer, aber irgendwie ist das so Tradition, dass ich da immer in diesen einen kleinen gemütlichen Laden gehe. Da freue ich mich drauf.
Ja, also ich freue mich natürlich auch auf, ja, also auch auf Dinge, die man nicht kaufen kann sozusagen. Ich freue mich auf diesen Geruch, wenn man im Flughafen ankommt, wie es da riecht. Also es riecht einfach, also jedes Land hat vielleicht so seine eigene Duftbasis. Es riecht einfach irgendwie immer anders, so ein bisschen nach Chlor, so die Geräusche, alles ist auch so ein bisschen gedämpfter.
Feuchtigkeit.
Mit so dicken Teppichboden, wenn man über so dicken Teppichboden geht, alles ist halt irgendwie eher so beige und grau und die Tonlagen der Stimmen, die man hört aus Ansagen oder so, sind natürlich ganz anders.
Mhm.
Also da freue ich mich irgendwie drauf. Da habe ich auch manchmal, ja nicht Déjà-vus, aber man kennt ja vielleicht, wenn man irgendwo so unterwegs ist und plötzlich riecht man irgendwie was oder die Luft, es kommt so ein kleiner Luftstoß oder so und plötzlich blitzen da so Erinnerungen oder Assoziationen auf an so an Orte oder Erlebnisse und das habe ich irgendwie oft mit diesem, wenn man in Japan da so gerade aus dem Flugzeug gestiegen ist und durch den Flughafen so schlurft zur Gepäckausgabe, das vermisse ich total.
Ja.
Also da freue ich mich irgendwie drauf und bin gespannt, ob sich das immer noch so anfühlt, ob es immer noch so riecht wie damals. Und ich freue mich ehrlich gesagt auch total darauf, mal wieder in so ein Kombini zu gehen und das vertraute Diedel-Diedel-Diedel-Diedel zu hören, wenn man durch die Schiebetüren geht. Mich da einfach nur umzugucken, aha, welche Produkte gibt es noch, welche gibt es vielleicht nicht mehr, welche sind neu, so ein bisschen stöbern, was gönne ich mir jetzt gleich Kleines auf dem Hotelzimmer. Mhm. Ja, weiß nicht, das vermisse ich irgendwie.
Ja.
Ich bin ja eh so ein Shopping-Victim in Japan. Ich halte mich da halt einfach gerne auf in diesen Geschäften, ich finde das interessant. Ich frage mich auch, was hat sich so an der Restaurantfront getan? Also ich habe ja gelesen, dass die Gastronomie eben am härtesten getroffen wurde von diesen ganzen Corona-Maßnahmen, dass da sehr viele Läden schließen mussten. Und ich frage mich schon, wie hat das irgendwie das Stadtbild verändert, wenn wir jetzt an dem ersten Ausflugstag da in Tokio, dieses Sightseeing-Tag, unsere Mittagspause machen da in Yurakucho, wo auch immer die ganzen Geschäftsleute essen gehen.
Gibt's das alles noch?
Gibt's die Läden noch? Gibt's noch unseren komischen kleinen Senmonten, wo man nur Currygerichte kaufen kann? Hat der immer noch seine kleinen Automaten, wo nur so selbst ausgedruckt irgendwie auf Japanisch Gericht mit einem Preis draufsteht? Oder haben die vielleicht auch irgendwelche Hilfen bekommen wie in Deutschland und sich davon jetzt so damit so komplett modernisiert? Also gibt es vielleicht die Läden, die es gibt, sind die dann plötzlich alle so Hightech? Also das möchte ich einfach gerne wissen.
Ja, fast 3 Jahre haben wir ja Zeit gehabt, drüber nachzudenken, was wir so lieben an Japan. Wir machen sogar einen Podcast drüber. Aber immer wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, denke ich, das meiste ist eigentlich Essen. Ich denke halt
immer, aber gilt das nicht generell im Leben bei uns?
Essen und Trinken und natürlich das Badehaus. Ich muss es an dieser Stelle wieder erwähnen.
Natürlich.
Und es ist wirklich was, wo ich mich sehr drauf freue. Also wieder einfach in ein Badehaus zu gehen, in eine Sauna. Das Sauna gibt es natürlich in Deutschland auch, aber diesen Winter wird ja alles dicht gemacht. Da müssen wir mal abwarten.
Ja, ich habe schon gesagt, Andi, wenn wir noch in die Sauna wollen, dann jetzt.
Ja.
Es soll alles eingespart werden.
Ja,
der Energie.
In Putins Privatsauna.
In Putins Privatsauna. Aber wieder hinkommen.
So riesengroß sitzt nur er. Aufs Badehaus freue ich mich sehr.
Ja, da hätte ich auch total Lust.
Und das kann man eben auch nicht mit dem Mail-Order kaufen, sag ich mal.
Ich folge einer Person auf Instagram. Die Beschreibung ist, ich lebe in Deutschland, lernen wir Japanisch. Und das finde ich interessant. Und diese Person ist anscheinend auch jetzt das erste Mal seit 3 Jahren wieder nach Japan geflogen und hat dann auf Instagram ein Foto geteilt, das erste Essen in Japan. Bratreis und Mabudofu, das finde ich direkt sehr sympathisch. Da würde ich auch nicht Nein sagen. Mhm. Mabudofu ist auch sowas, was ich schon super lange nicht mehr gegessen habe. Wir haben uns früher manchmal zu Hause gemacht. Also das ist Tofu mit Hackfleisch in so einer sehr scharfen, sämigen Soße.
Aber eben weicher Tofu.
Genau, dieser Seidentofu, also so dieser wabbelige.
Mhm.
Und da habe ich auch überlegt, ja, was würde ich denn jetzt als allererstes essen, wenn ich in Japan angekommen bin? Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich schwierig zu beantworten. Ich habe jetzt gar nicht so das eine Essen. Aber eigentlich ist bei uns ja immer so Tradition, weil ich ja immer im Sommer mit dabei war, erstmal so ein Eiskaffee, also so ein nicht speiseeishaltigen Eiskaffee, einen kalten Kaffee zu trinken beim Tour und vielleicht irgend so ein kleines süßes Ding, was man sich da halt noch holen kann. Und das habe ich eigentlich am ehesten im Kopf. Das verbinde ich immer so mit, wenn wir dann endlich wieder in Japan sind, dann können wir endlich wieder in irgend so einen nicht so richtig schönen
Kettenkaffee
uns einen Eiskaffee gönnen mit so einem kleinen Baumkuchen oder was man da halt immer so isst in Japan dann dabei. Also ich will natürlich auch unbedingt aufs Abenohadukas, das ist ja klar.
Ja.
Wer unserem Podcast jetzt schon länger folgt, für den ist das ja glasklar. Da würde ich sogar auch mit unserer Tochter hingehen. Das ist natürlich so ein Ding bei mir. Wenn ich das nächste Mal in Japan bin, bin ich ja wahrscheinlich nicht allein und kann mal eben so machen, wonach mir der Sinn steht, sondern habe halt unsere Tochter im Schlepptau. Und das war dann nochmal
ganz
neu, so eine Premiere. Ja. Aber ich denke, dieses Abenohadukas wird dir auf jeden Fall gefallen.
Und vielleicht können wir irgendwann in die Super Mario Land gehen oder die Super Mario World, oder wie es heißt, oder
Super Mario World World. Studio Ghibli Themenpark soll ja jetzt auch
hören. Ja, also mich würde eher diese Super Mario Experience interessieren. Das ist, glaube ich, dieser Warner Bros. Oder Universal. Oder
was das ist.
Ja. Einfach, um es mal so gesehen zu haben. Es soll ja auch, glaube ich, noch erweitert werden in den nächsten Jahren mit anderen Nintendo-Themen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also meinst du das, was wir uns mal auf YouTube da angeguckt haben?
Das wurde ja letztes Jahr so soft eröffnet und dann haben sie ja gemerkt, naja, so richtig bringt es nichts, wenn halt die Ausländer nicht kommen können, aber Ja.
Wird man noch als Mario Kart verkleidete ja, Touristen
ist,
in Go-Karts
das
über Tokios Straßen flitzen sehen?
Die haben alle gehasst. Alle haben die gehasst.
Außer die, die halt drin saßen. Ja. Oder haben die sich dann auch selber gehasst?
Nee, die meinten dann, ja, in Japan fahren Mario Karts über die Straße. So krass. Und alle anderen denken, oh nein. Aber so ist das immer. Man ist ja immer besser als die anderen Touristen. Ne?
Ja.
Das ist das Wesen des Touristen, ist es, sich immer besser zu fühlen als die anderen.
Das ist jetzt eine interessante Assoziationskette. Wir sprechen über die Mario Kart-Touristen.
Mhm.
Dann denke ich an diese Ninja-Tours durch Tokio, die es gibt. Und sehe vor mir, wo man die buchen kann in Asakusa. Und dann denke ich direkt an Marugoto Nippon, meinen Lieblings-Souvenirladen in Asakusa. Ein ganz schickes Geschäft über 2 Etagen, glaube ich. Genau, da kann man eben so Spezialitäten aus den Regionen Japans kaufen.
Handwerk.
Schon so ein bisschen gehoben.
Ja, genau. Ja,
es ist nicht nur für ausländische Touristen, auch für also Japaner, die ein gutes Geschenk suchen, eben zur Hochzeit oder solchen Anlässen. Da bin ich auch gespannt, ob es das noch gibt. Wie sich da vielleicht das Repertoire auch angepasst hat daran, dass jetzt nur noch japanische Touristen kommen können. Oder wie sie es wieder aufstocken, wenn sie wissen, jetzt kommen die Ausländer wieder. Wie viele Chinesen werden sich im Don Quixote und im Drogeriemarkt mit einem an der Kasse drängeln?
Das ist schwer zu sagen. Also dieses Marugoto hatte ich schon immer das Gefühl, das war sogar noch in erster Linie war das für Japaner.
Mm, ja.
So auch von denen, wie halt die Sachen beworben wurden und so. Es war jetzt nicht so ein reiner Touristenladen, jetzt nicht wie diese Drogeriemärkte, wo du merkst, okay, das ist komplett alles
das
auf Chinesisch.
Ja, das ist quasi das Kontrast.
Ja, genau.
Also.
Was meinst du gerade, die beim Don Quixote, ja?
Ja.
Ja, das war ja damals 2020 im Februar so der vorletzte Tag der Reise, der letzten Reise. Da habe ich noch so einen böswilligen Scherz irgendwie gemacht. Da durften eben die Chinesen schon nicht mehr ausreisen.
Mhm.
Da war das ja schon so
wegen Corona
losgehen. Mhm. Genau. Und da war halt der Don Quixote leer. Da meinte ich, wenn der leer ist, weiß man, dass es Probleme in China gibt. Dachte ich noch so hochmütig. Das war tatsächlich so damals.
Ja.
Hat man richtig gemerkt, dass da auf einmal nichts mehr los war.
Aha.
Also Don Quixote ist so ein Warenpalast. Schaut ramschig aus und da gibt's aber alles. Also von Ramsch bis super teure Luxusuhren gibt's da alles in einem Kaufhaus.
Genau, aber es schaut eben aus wie so ein schäbiges, vollgestelltes, buntes Ramschkaufhaus. Also ja, eine ganz komische Geschichte eigentlich, diese Don Quixote. Aber gehört eigentlich auch immer dazu. Also da muss man mindestens einmal rein.
Ja.
Und da fällt mir nämlich jetzt direkt was ein, gut, dass du es erwähnst, für die Einkaufsliste. Schneidbretter.
Ja,
da haben wir nämlich eine ganz genaue Vorstellung. Wir haben immer nur so dünne Plastikschneidbretter von Kyocera. Und die sind hier, kann man die auch kaufen, aber ich meine, die sind schon einiges teurer als in Japan. Und dann bringst du die immer mit. Ne? Beim Donkey gibt es die unter anderem.
Da gibt es dann immer so Sets. Drei Bretter und ein Messer oder so.
Mhm.
Ja, stimmt, das werde ich bestimmt mitbringen. Wo du eben von dem Wandeln durch den Flughafen gesprochen hast.
Mhm.
Einfach nur durch die Straßen von japanischen Städten laufen. Abends, nach Feierabend, wenn man irgendwie keinen Zeitdruck hat. Gerade in Tokio gehe ich gerne von den Zentren raus. Du merkst halt, sobald du aus, sagen wir jetzt mal zum Beispiel Ueno raus bist, da gehst du nur 5 Minuten und du hast das Gefühl, du bist, also es ist nur noch still.
Mhm.
Und dann diese riesigen Häuser, Wohnhäuser. Aber es ist total ruhig, es ist kaum einer auf den Straßen, es ist irgendwie so ordentlich und es hat so eine ganz eigene Atmosphäre, wo ich auch einfach gerne dann so ein Stündchen mal durch die Gegend laufe und mir die Sachen anschaue. Da gibt's ja auf YouTube ganze Channel, wo Leute einfach nur ohne was zu sagen durch Japan spazieren und dann halt eben auch oft einfach nur durch so Wohngebiete, wo man jetzt sagen würde, da ist doch nichts.
Mm.
Aber das hat eben so eine eigene.
Ja, da kann man echt schon mal Werbung machen für unseren Lieblingschannel, oder? Jetzt haben wir schon ewig nicht mehr geguckt.
Stimmt.
Aber da haben wir, also sogar noch als man nach Japan noch konnte, und gerade ich konnte ja dann irgendwann nicht mehr mit. Und da habe ich mir wirklich tagelang nur diese Walkthrough-Japan-Videos angeguckt von unserem guten alten Freund. Wir kennen ihn nicht persönlich, aber es fühlt sich an wie ein Freund. Ram Balak heißt der Kanal. Also R-A-M-B-A-L-A-C.
Genau,
Ram Balak, ich weiß auch nicht. Ist, glaube ich, kein Japaner, ist eigentlich auch vollkommen wurscht, man sieht den nicht, der erzählt auch nichts, das ist das Schöne. Es ist quasi aus der Ego-Perspektive, läufst du einfach irgendwo rum.
Ja.
Auch oft, also nichts, es passiert nichts Spektakuläres, einfach auch heute bin ich mal hier.
Und du merkst ja auch, dass der vorher vielleicht so grob sich sowas überlegt hat, wo er hin will, aber es ist jetzt nicht so, als hätte er jetzt das GPS vor sich und wird dann da irgendwie so eine Strecke abarbeiten, sondern der läuft manchmal auch dann so ein paar Schritte und merkt dann, hey, ich glaube, ich gehe lieber wieder zurück und so. Also wie wenn man selber auch einfach so durch die Gegend läuft. Ja, stimmt, das habe ich mir auch angeguckt, während ich noch die Arbeit gemacht habe, also noch vor der Corona-Pause.
Müsste man sich vielleicht zum Warmwerden vor der nächsten Reise dann mal wieder anschauen, ein paar Videos. Echt? Vorhin hatten wir kurz drüber gesprochen, ob es etwas gibt, was wir jetzt endlich mal nachholen wollen. So, jetzt waren wir so lange nicht da, jetzt ist aber wirklich mal die Gelegenheit. Wer weiß, ob es nicht bald wieder alle Grenzen dicht sind. Und da dachte ich, ja, vielleicht würde ich dann endlich mal in dieses digitale Kunstmuseum gehen, wo ich in unserer einen Folge drüber gesprochen habe. Das wäre mir ein Anliegen. Und ich glaube, ich würde tatsächlich auch gern mal wieder in das Museum für moderne Kunst in Tokio. Das habe ich auch in sehr guter Erinnerung. Ist auch ein sehr interessantes Gebäude mit einem ganz tollen Museumsshop. Da hätte ich Bock, dahin zu gehen. Da kannst du schön Papa-Tochter-Tag machen. Und ich darf mir so ein bisschen Kultur gönnen.
Ich wollte eigentlich immer dieses Oedo Onsen ausprobieren. Das ist so also ein großer Onsen-Themenpark, wenn man so will. Auch in der Nähe von Odaiba, glaube ich. Ja, was dann so nach Edo, also nach alter Tokio-Art so. Ja, wie das Phantasialand so ein bisschen.
Genau, es gibt so, glaube ich, so eine Shopping-Street, aber ja, indoor.
Genau. Die halt so und wahrscheinlich haben die Angestellten dann so Klamotten an wie früher und sprechen so ein bisschen, tun so ein bisschen so. Aber das hat jetzt dicht gemacht.
Ja, schon länger, glaube ich.
Ja, also das war eben in erster Linie für Touristen und all diese Sachen. Also das hat sich erledigt von allein.
Gut.
Ich bin ja mehr so der die kleinen Momente genießt. Also ich brauche gar nicht so sehr, heute mache ich das, morgen mache ich das, sondern wie gesagt, ich laufe auch ganz gern einfach mal so 1 bis 3, 4 Stunden durch die Gegend und lasse so das auf mich wirken und dann ergeben sich halt manchmal intensivere Eindrücke, als wenn man vorher so minutiös seinen Tag geplant hat, finde ich. Und da freue ich mich auch drauf, einfach eben sich so ein bisschen treiben zu lassen durch Tokio. Was ich ja gerne gemacht habe, weiß ich nicht, ob ich da jetzt noch fit genug bin, ob mein Alter sich langsam zeigt. Dieser Walk von Asakusa am Sumida-Fluss entlang bis nach Odaiba. Ja, das sind zum Teil noch so alte Häuser, plötzlich alles super modern und nur Highway und so. Dann siehst du irgendwann die Skyline, den Tokyo Tower. Irgendwann mal würde ich das gerne mal gemeinsam, also als Gruppe machen, so als Nachtwanderung, aber das ist noch so ein bisschen...
Ja, also
Abendwanderung. Japan wird es ja schnell früh dunkel.
Ja. Da würde ich auch auf jeden Fall mit unserer Tochter dann diese Strecke machen, für die ich schon mal geworben habe mit der Monorail von Odaiba zurück nach, was sind das, Nihonbashi oder irgendeine so eine Bürogegend. Das ist einfach cool, dann da nachts lang zu fahren, wenn alles beleuchtet ist oder abends eben, wenn es dunkel ist.
Ich freue mich tatsächlich auch drauf, einfach mal wieder ein bisschen Japanisch zu sprechen.
Das wird spannend,
also zu hören. Und aber auch zu sprechen, also das wieder anzuwenden, weil das kannst du ja hier nicht ernsthaft machen. Also wir sprechen ja untereinander nicht Japanisch.
Nee, das wäre total albern. Und in Düsseldorf, wenn man da jetzt mal irgendwo essen geht oder so, das haben wir jetzt natürlich auch nicht gemacht während dieser Corona-Jahre, aber
da kann man das manchmal.
Da mache ich das manchmal. Es ist halt so ein bisschen, wenn man beim Italiener dann halt auf Italienisch bestellt, aber die sind da schon alle in der Lage, halt auch Deutsch zu verstehen. Also das ist halt dann immer so ein bisschen Verzweiflungstat. Ich würde so gerne auch mal wieder Japanisch sprechen. Oder ich kann übrigens auch Japanisch. Komme ich mir dann immer so ein bisschen doof vor. Aber du hast recht, ja, es macht auch Spaß, dann einfach mal wieder
das Gehirn umzuschalten.
Ja, und man spricht ja auch anders. Also Tonlage ist ein bisschen eine andere.
Und man denkt dann irgendwann auch anders, ne? Sprache ja. Das Denken beeinflusst und dann wird wieder dieses Areal im Gehirn wieder mehr aktiviert, dass man vielleicht doch wieder anders auf die Welt blickt.
Immer wenn ich Artikel angezeigt bekommen habe, wo es um diese Regelungen ging, ob und wie Touristen ins Land dürfen, habe ich mir tatsächlich dann immer die Kommentare angeguckt, was ich sonst eigentlich nicht mache, aber das fand ich dann interessant oder es war eine Genugtuung, wenn sich die Leute da halt so drüber aufgeregt haben. Und da haben eben auch die Leute, die das halt kommentiert haben, alle geschrieben, dass sie das eben vermissen, sich einfach so frei in Japan zu bewegen und, wie du so sagst, so treiben zu lassen. Halt so ein bisschen spontan und sich treiben zu lassen. Das ist wirklich das, was einem am ehesten fehlt, ne? Ja, das so in sich aufzusaugen, so die Stimmung, die Atmosphäre,
das
die Geräusche,
Essen.
Die Düfte, das Essen in sich aufzusaugen, die Nudelsuppe. Ja, das ist wirklich das, was mir auch am ehesten fehlt. Einfach nur so ein bisschen so bummeln, gucken, vielleicht auch mal in so einem Park, sich einfach nur auf die Bank setzen, mit einem Sandwich und ein Getränk oder so. Also ich glaube, keiner hat Lust, sich da durchzustressen. Das ist eigentlich auch was Interessantes. Vielleicht ist das ja tatsächlich auch so ein bisschen so ein Vermächtnis von dieser ganzen Corona-Zeit jetzt. Oder vielleicht geht es auch nur uns und den Leuten, die halt schon oft in Japan waren, so. Wie du da sagst, ja, was will man denn jetzt unbedingt sehen? Oh, jetzt, das haben wir jetzt so lange verpasst. Jetzt merke ich, das will ich unbedingt nachholen. Es ist ja gar nicht so, dieses einzelne Erlebnis, Ziel, so Sightseeing-Spot, sondern dass man eher so sagt, ach ja, Hauptsache in Japan, Hauptsache die Atmosphäre. Ich stelle es ja nur für mich selber fest, weil ich hatte halt auch oft so Sachen, wo ich sage, oh, und das will ich unbedingt noch ausprobieren oder das will ich noch kaufen. Und das ist man halt schon so dankbar dafür, einfach nur dann irgendwie wieder da sein zu können und dann einfach mal gucken, so alles Weitere ergibt sich. Wie du halt auch meintest, manchmal steht man ja dann eben auch vor so einer super Attraktion und denkt so, aha, naja, das war das, ist viel zu voll und ich bin hungrig und es gibt hier kein Klo weit und breit, obwohl ich schon seit 3 Stunden pinkeln muss oder so. Da ist dann nicht so der Hochgenuss, ne? Aber
auf unseren geführten Reisen haben wir eben immer ein paar Tage, wo wir eben kein Programm haben. Und ich habe eigentlich all die Jahre immer so ein bisschen mich gefühlt wie so ein Betrüger, wenn ich so gesagt habe, ja, es gibt kein Programm, weil ich bin ja der Reiseleiter. Mhm. Aber eigentlich hast du recht, das sind ja oft die Tage und Erlebnisse, die die Leute am meisten prägen. Das merke ich ja auch aus der Erfahrung, wenn ich drüber nachdenke. Gerade am Anfang haben die Leute noch so ein bisschen Angst oder sind so, was, wir sollen jetzt alleine was machen? Mhm. Wir können doch gar kein Japanisch und so. Aber die sind dann ja meistens sicher genug durch unsere Anweisung und haben dann oft die Erlebnisse, die am längsten bleiben. Dann erzählen wir, ja, wir haben das und das gemacht und dann sind wir irgendwie da einfach rechts gegangen, dann kam der Laden und dann haben wir mit den Leuten gesprochen. Und
ja, du meinst es doch auch mal, dass du so eine Teilnehmerin hattest, die relativ unsicher war, ein etwas älteres Semester, glaube ich, und die ist halt, glaube ich, das erste Mal in ihrem Leben allein irgendwo hingereist.
Ja,
und
ja.
War dann eben auch sehr... Jetzt kann man das erzählen, wo die dem
Ja. Ich dachte, das hätte ich sogar vielleicht schon.
Ich weiß gar nicht. Ich bin mir auch nicht sicher. Man kann es nochmal erzählen.
Ja, ja. Also die war schon...
alle Folgen.
Ja, also die war fit im Kopf. So, jetzt nicht irgendwie ein Öhmchen. Aber wie du sagst, die war noch nie ohne Begleitung auf Reisen. Und war dann eben entsprechend, also sehr vorsichtig, sage ich jetzt einfach mal. Und wirklich so, oh, auf keinen Fall. Ja, am ersten Tag, wo wir durch Asakusa laufen, da werfe ich die Leute schon ins kalte Wasser und sage hier, und da geht's dann zurück zum Hotel, könnte alleine laufen, jetzt ist frei. Und sie ist mir halt heimlich hinterhergelaufen. Und dann habe ich mich halt umgedreht. Dann hat sie sich so, wie so eine Katze, so zur Seite geschaut. Und ich laufte nicht hinterher. Sie halt hinterhergelaufen, weil sie sich nicht getraut hat. Und sowas ist halt noch öfter passiert auf der Reise. Also das. Ja, und dann am Ende, als wir wieder in Tokio waren, ist sie alleine nach Akihabara gefahren und hat für ihre Nichte oder Enkelin Spielzeug gekauft. Hat sich ja vorher eine Liste geben lassen, was möchte die haben. Ist dann alleine da irgendwie in diese Seitenstraßen gelaufen, hat Sachen gekauft in diesen Shops und ist wieder zum Hotel zurück. Und da war sie super stolz und ich war auch super stolz.
Ja, das finde ich richtig rührend. Also echt Respekt, vor allem gerade Akihabara, das ist ja so ein Wust, da braucht man ja auch Ausdauer, um sich da irgendwie so durchzuschlagen, sage ich mal, bis man genau das Richtige gefunden hat. Da weiß man immer gar nicht, wo man anfangen soll. Aber das finde ich auch cool. Und ich glaube, das ist aber eben auch, weil sie vielleicht nach diesen 3 Wochen gemerkt hat, es ist halt, Japan ist einfach ein sehr sicheres Land. Man muss keine Angst haben, dass man da jetzt irgendwie so abgezockt wird oder so.
Also überfallen,
zumindest
oder?
Wenn man jetzt, außer man ist jetzt vielleicht abends in so einschlägigen Gegenden unterwegs. Und dass halt, dass einem halt auch irgendwie immer weitergeholfen wird. Irgendwie kommt man dann schon so durch. Die Leute fühlen sich verpflichtet, einem zu helfen. Und wenn man nett zu denen ist, dann sind die ja meistens auch nett oder zumindest höflich. Haben wir ja schon mal gesagt, höflich sind sie zumindest immer dann zu einem. Also finde ich auch echt, das finde ich so ein richtig cooles Erlebnis. Eine sehr schöne Erfolgsgeschichte.
Mhm. Ja.
Am Anfang ist mir eine Geschichte eingefallen, die jetzt gar nicht so richtig reinpasst, aber ich dachte, das wäre jetzt vielleicht noch am ehesten der Rahmen, wo ich die mal erzählen könnte. Einfach nur so eine ganz kleine Anekdote.
Mhm, gerne.
Und zwar, als ich 2009 in Japan studiert habe, die Uni war schon aus, ich hatte schon Semesterferien und ein bisschen Zeit, bis ich dann nach Deutschland zurückfliege. Und dann haben wir uns ja getroffen nach der Augustreise und haben so ein paar Tage zusammen verbracht. Und dann wollten wir am letzten Abend halt nochmal einmal so gemütlich in so eine Izakaya, eine Kneipe, wo man aber auch essen kann, unseren letzten Abend quasi feiern. Und haben dann aber irgendwie voll lang nichts so Richtiges gefunden, wie es halt dann so eben ist wieder. Dann ist man so unter Druck, hat so eine Erwartungshaltung. Natürlich findet man dann nicht das Passende oder wird sich nicht einig, ob man da jetzt reingeht oder da. Und dann sind wir irgendwann letzten Endes wo eingekehrt und musste erst so mit dem Aufzug hochfahren und dann ging die Tür auf und man kam halt in diesem Lokal raus und wir treten so aus den Aufzugstüren und es kommt so ein total motivierter japanischer Kellner zu uns und sagt so, Welcome to Japan! Das ist so eine enthusiastische Begrüßung, ist mir das ganze Jahr nicht begegnet. Und dann am letzten Abend kommt er dann und sagt mir so, Welcome to Tokyo! Irgendwie so, was hat er so voller Inbrunst? Und dann muss,
Ja, es ist bei uns auch hängen geblieben. Das jetzt, sagen wir auch, ja, in diesem Sinne.
In diesem Sinne.
Welcome to Tokyo!